Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Ein Bestsellerautor schreibt über einen berühmten Komponisten. So eine Kombi haben wir gleich hier. Robert Seethaler hat über Gustav Mahler geschrieben, über die letzte Reise des Komponisten. Wieder ein Buch über den Tod. Darüber reden wir gleich mit Robert Seethaler. Er war noch nicht einmal 50 Jahre alt und eine Legende, der größte Dirigent seiner Zeit und vielleicht aller Zeiten, die noch kommen mochten. Doch diesen Ruhm bezahlte er mit dem Desaster eines sich selbst verzehrenden Körpers. So lernt man Gustav Mahler kennen, den Dirigenten und Komponisten, ziemlich am Anfang des neuen Romans von Robert Seethaler. Den Autor kennen Sie vielleicht durch seine viel gelesenen, auch sehr viel übersetzten Romane Der Trafikant oder Ein ganzes Leben oder auch Das Feld. Sein neues Buch heißt nun Der letzte Satz und Robert Seethaler, der ist jetzt hier bei uns. Seien Sie herzlich willkommen, Herr Seethaler.
Vielen Dank für die Einladung.
Die Legende Gustav Mahler, wie war das bei Ihnen? War der für Sie auch so eine Art Legende, bevor Sie das Buch geschrieben haben?
Das kann ich nicht sagen. Ich war in dieser Klassikwelt nicht wirklich unterwegs. Ich habe den zum ersten Mal vor mittlerweile schon 30 Jahren kennengelernt und in ganz anderen Zusammenhang.
Aber wie kommen Sie darauf, ein Buch zu schreiben, wenn Ihnen der Mann, klingt jetzt so, gar nicht so nahe war?
Naja, wie kommt man überhaupt dazu, ein Buch zu schreiben? Das ist eine verrückte Idee wahrscheinlich. Der sollte man nicht immer nachgehen, aber ich habe es dann doch getan. Hat lang gedauert, 3 Jahrzehnte.
Und was war's? Was hat Sie dann interessiert an Gustav Mahler?
Tja, der war einer der größten Musiker der Geschichte und er war eine faszinierende Persönlichkeit und sein Wirken schwingt ja nach. Er hat einen Ton, den Ton seines Lebens angeschlagen und der schwingt immer noch nach. Ich habe ihn zum ersten Mal in Israel übrigens kennengelernt. Und ich war da vor annähernd 30 Jahren im Kibbutz, habe da gearbeitet am Feld und habe dort einen alten Herrn getroffen, der war auch im Kibbutz, der ist dem KZ entkommen, ein Deutschjude. Und der hat sich dort erstens mit seinen Pferden beschäftigt und zweitens auf einem kleinen Transistorradio Mahler gehört. Und das war die erste Begegnung. Und ich weiß nicht warum, irgendwas ist da wahrscheinlich nicht nur an der Musik, sondern genau an dieser Begegnung hängen geblieben bei mir.
Ich nehme an, Sie haben sich dann in das Leben von Gustav Mahler hineingelesen, hineinbegeben. Gab es da Momente, wo Sie gedacht haben, ja, das finde ich interessant, das packt mich jetzt?
Naja, wenn man den nicht interessant findet, wen denn dann? Also das war schon ein Verrückter in jeder Hinsicht. Das war der hat gebrannt. Der war lebenslang entzündet und entzündlich. Ein Despot, wenn es darauf ankam, seine eigenen Interessen durchzusetzen. Ein Brennender für die Liebe, für die Arbeit. Letztendlich ist er ja auch an seiner eigenen Entzündung dann gestorben.
Wir können uns mal anhören, wie Sie uns hineinführen in diese Geschichte als Leserinnen und Leser mit dem Hörbuch zu dem Roman. Das hat Matthias Brandt eingelesen. Und wir hören mal die erste Seite aus Ihrem Buch.
Den Kopf gesenkt, den Körper in eine warme Wolldecke gewickelt, saß Gustav Mahler auf dem eigens für ihn abgetrennten Teil des Sonnendecks der Amerika und wartete auf den Schiffsjungen. Das Meer lag grau und träge im Morgenlicht. Nichts war zu sehen, außer dem Tang, der in schlierigen Inseln an der Oberfläche schwamm, und einem überaus merkwürdigen Schimmern am Horizont, das aber, wie ihm der Kapitän versichert hatte, absolut nichts bedeutete. Er saß auf einer Kiste aus Stahl, mit dem Rücken an die Wand eines Deckcontainers gelehnt, und spürte das dumpfe, gleichmäßige Hämmern der Schiffsmotoren unter sich. Auf der Kiste lag eine Rolle Tau, aus der ein Eisenhaken ragte. Der Haken war an der Spitze angerostet, das Tau ausgefranst und schwarz vom Öl. Jemand hatte ihm vom Duft des Meeres erzählt, aber es roch nach nichts. Hier draußen gab es nur den Geruch von Stahl und Maschinenöl und den Wind, der von Norden kam und sich nie zu drehen schien. Mahler mochte den Wind. Er hatte den Eindruck, er wehe ihm dumme Gedanken aus dem Kopf.
Die erste Seite aus dem Roman Der letzte Satz von Robert Seethaler. Sie sind ja auch Schauspieler selbst, Herr Seethaler. Wenn Sie jetzt einen Kollegen hören wie Matthias Brandt mit Ihrem Text, hören Sie da etwas, was Sie vielleicht selbst nicht gehört haben in Ihren Sätzen?
Ich bin begeistert, ehrlich gesagt. Ja, ich habe natürlich die ganze CD von ihm gehört und ich habe mir gewünscht, dass er es macht und Gott sei Dank hat er es gemacht, denn ich weiß nicht, ob man uns überhaupt als Kollegen bezeichnen kann. Er ist ein grandioser Schauspieler und ich mache das nur mehr temporär da und dort nebenher.
Diese Grundsituation, die wir gerade gehört haben, also Gustav Mahler ist auf einem Schiff unterwegs über den Atlantik, zurück aus den Staaten nach Europa. Es ist seine letzte Reise, erfährt man schon im Klappentext des Romans. Wie haben Sie diese Situation gefunden? Warum haben Sie die zum Ausgangspunkt genommen?
Tja, wenn man das immer wüsste, wo der Ausgangspunkt ist. Tatsächlich habe ich mal versucht, den im Wald beginnen zu lassen, hinter dem Komponierhäuschen. Das war ursprünglich der Anfang des Romans. Ich bin aber doch ans Meer gegangen dann, denn es war ja tatsächlich seine letzte Reise oder seine Heimkehr, wenn man so will. Und mir hat die Idee gefallen oder das Bild, ich denke weniger in Ideen als in Bildern, dass dieser Mann da in der Weite alleine steht und auf die Weite des Meeres blickt, eigentlich ein ungewohntes Bild. Den Maler sieht man ja eher in großen Konzertsälen, in einer schillernden Umgebung oder auch in der Einsamkeit der Berge, da wo er herkommt und vielleicht auch hingehört.
Also das heißt, das ist ein Bild, das eigentlich malerfremd ist, das gar nicht auf den ersten Blick zu ihm gehört, das vielleicht dann auch ein Reiz ist, das gerade zu nehmen?
Ja, und er selbst hat sich ja immer als Fremden in dieser Welt bezeichnet und gesehen. Und genau diese Fremde, dieser kleine, ja, gehende, sterbende Mann in dieser Weite, das hat mir gefallen oder hat mich fasziniert.
Da zeichnet sich schon ab, dass Gustav Mahler sterben wird. Das ist eine Situation, er hat nicht mehr lange zu leben. In dem Buch spielt auch der Tod seiner Tochter Maria eine wichtige Rolle. Es gibt auch immer wieder Todesboten. Es gibt zum Beispiel mal umfliegende Fische, die vielleicht die Seelen von Ertrunkenen sind, die sich mit der Dunkelheit nicht abfinden wollen, deswegen wieder nach oben ans Licht kommen. Ist denn der Tod für Sie ja das Thema dieses Buches?
Nein, das Thema dieses Buches ist das Leben. Nur das Leben ist ohne den Tod nicht denkbar und auch nicht erzählbar. Das Leben ohne den Tod wäre schlichtweg nichts wert. Der Tod ist im Grunde genommen nur das größte Geschenk des Schicksals, das unser Leben erst lebenswert macht und uns vor der Hölle des ewigen Lebens bewahrt.
Sie haben ja in den letzten Jahren öfter über den Tod geschrieben, auch in Ihren beiden Büchern davor, wegen dieser, ja, Einsicht oder Überzeugung, von der Sie gerade erzählt haben, liegt es daran, dass Sie in den letzten Jahren so viel über den Tod geschrieben haben?
Ja, denn der Tod ist für mich unbekannt. Ich kenne ihn nicht. Gut, oft kommt mir auch vor, ich kenne das Leben nicht, aber den Tod kenne ich schon gar nicht und deshalb dient er für mich nur als Projektionsfläche für Geschichten. Wir wissen ja nichts darüber. Wir wissen nicht, was sein wird. Wir malen uns nur die Bilder aus, die wir als Lebende vom Leben nach dem Tod haben. Darum ist er interessant. Das ist das Einzige, was mich interessiert, ist das pure Leben.
Dafür steht zum Beispiel, ich will mal ein paar Momente rausgreifen aus dem Leben, von dem Sie erzählen. Eine Szene, und da gibt es den Ruf eines Vogels, das ist da am Komponierhäuschen von Gustav Mahler. Ein Vogel, der interessanterweise in dieser Gegend um Toblach herum Abholer genannt wird, weil er auch die Seelen abholen soll, nochmal so ein Todesbote. Aber dieser Ruf, der wird, das ist so ein gemeiner, spöttischer, heiserer, abgerissener Ruf, der geht in die Musik von Gustav Mahler ein. Da beschreiben Sie so einen Moment des Komponierens bei ihm. Was würden Sie denn sagen, wie ist denn seine Musik sonst in diesen Text eingegangen?
Das ist schwer zu beantworten. Ich sage ja auch einmal in diesem Roman, die Musik lässt sich nicht beschreiben. Sobald sie sich beschreiben lässt, ist sie meistens schlecht oder die Beschreibung ist schlecht. Und inwiefern die eingegangen ist, weiß ich nicht. Ich wollte zumindest versuchen, dem Text eine eigene Musik zu geben, dem Text die eigene Musik zu entlocken. Literatur ist Klang, auch wenn er nach außen nicht hörbar ist, und Klang öffnet Bilder.
Und ist da, wenn Sie über Gustav Mahler schreiben, gibt es da auch den Gedanken im Hintergrund, einen Klang zu schaffen in der Sprache, der etwas mit den Klängen von Gustav Mahler zu tun hat?
Erst in der zweiten Sicht vielleicht. Erstmal soll der Text für sich selbst wirken und aus sich selbst heraus klingen. Aber natürlich kennt man oder kenne ich jetzt die Symphonien von Mahler und natürlich schwingt da und dort auch etwas ein. Der Text ist schon... ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber er ist annähernd symphonisch gebaut.
Ein anderer Moment, der auch ganz wichtig war für das Leben von Gustav Mahler und eine ein Mensch, an dem man nicht vorbeikommt, wenn man über ihn schreibt, ist natürlich seine Frau, seine Ehefrau Alma Mahler. Das ist jetzt eine Frau, über die schon sehr viel geschrieben wurde, weil die so ein spannendes Leben geführt hat, so viele Menschen beeindruckt hat, mit so vielen wichtigen Künstlern auch zusammen war. Walter Gropius gehört ja noch dazu, Oskar Kokoschka, Franz Werfel. Was würden Sie denn sagen, welche Rolle hat diese Frau für Gustav Mahler gespielt?
Ja, die Rolle seines Lebens neben der Musik. Das war eine große Liebe, wobei man das schon hinterfragen kann. Das war in jedem Fall eine entzündliche Geschichte, nicht gesund, für ihn zumindest nicht. Viele haben gesagt, er ist an dieser Liebe verbrannt.
Warum? Weil es eine zu große Liebe war für sein Leben?
Ja, kann Liebe zu groß sein? Weiß ich nicht. Vielleicht war es so, vielleicht war es aber auch dann keine Liebe mehr. Es war in jedem Fall ein Flächenbrand der Seele, die beiden da mitgerissen hat, vor allem ihn. Ich meine, er war 20 Jahre jünger, sie galt als die schönste Frau Wiens und die hat es auch faustdick hinter den Ohren. Zumindest was der Morast der Prüderie im damaligen Wien zugelassen hat.
Es heißt ja von ihr auch, habe ich in anderen Zusammenhängen gelesen, dass sie durchaus auch die Künstler, mit denen sie zu tun hatte, zum Teil zumindest geradezu gedrängt hat, ihr Werk zu schaffen, ihr Werk tatsächlich, was sie im Kopf tragen, zu verwirklichen. Bei Franz Werfel soll das zum Beispiel so gewesen sein. Kann man ihr auch diese Rolle zuschreiben in Bezug auf Gustav Mahler, dass sie ihn auch zu seinem Werk getrieben hat?
Ja, bei Franz Werfel ist es wohl überliefert. Umgekehrt muss man aber auch sagen, dass sie selbst ja auch einen Drang hatte, schaffend tätig zu sein und sich im Schatten dieser großen, in Anführungszeichen großen Männer immer wahrscheinlich ein wenig unterdrückt gefühlt hat. Beim Mahler bin ich mir nicht sicher, ob er so einen Anstoß überhaupt gebraucht hätte. Der hat von sich aus geschaffen und wäre 90 geworden, hätte wahrscheinlich noch 10 Symphonien aufs Papier gebracht.
Das Buch heißt Der letzte Satz, ja. Und der letzte Satz in diesem Buch, der kommt aber nicht von Gustav Mahler, sondern von einem 15-jährigen Jungen, den er als Schiffsjungen kennengelernt hat. Warum haben Sie denn diesem Jungen den letzten Satz in Ihrem Buch gegeben?
Tja, solche Fragen kann ich leider nicht beantworten. Das entsteht halt. Es war nicht geplant, sagen wir mal so. Also das ist vielleicht ein ähnlicher Gedanke oder eher ein Gefühl dahinter, dass ja etwas bleiben muss. Die Welt dreht sich ja weiter. Der eine stirbt, der andere geht. Und dieser Schiffsjunge trägt das Leben weiter. Und wäre natürlich spannend zu wissen, wohin es den noch führt.
Ja, vielleicht in einem anderen Roman. Dieser heißt, wie gesagt, Der letzte Satz, der neue Roman von Robert Seethaler. Im Hansa Verlag ist er erschienen mit 126 Seiten. Vielen Dank für das Gespräch.
Na, vielen Dank für die Einladung.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Bis 2014 leitete Ulrich Janetzki das Literarische Kolloquium Berlin. Der Literaturwissenschaftler wurde im westfälischen Selm geboren und bereist nun mit einem zeitlichen Abstand von 50 Jahren seine Heimat wieder, mit dem Moped. Zu hören und lesen auf der Internetplattform Literaturen.
Vielleicht kriege ich heraus, warum ich so gerne Münsterländer bin. Denn immer mal wieder muss ich zwischendurch an die Batterie Münsterland. Der Bauch diktiert dem Kopf die Wörter grün, warm, wiesig, steverig, wurstig, pferdig und eben heimatlich.
Man kann die Tour entweder selbst nachfahren oder online verfolgen und dazu Fotos der beschriebenen Orte anschauen.
Alte Heimat mit dem Moped durch viel Grüngrün. Nach Lüsebill.
Ulrich Janetzkis Eindrücke im Internet unter www.literaturport.de und dort zu Literaturen Ulrich Janetzki durchscrollen.
Der aufkommende Nationalsozialismus machte Thomas Mann zum überzeugten Fürsprecher der Demokratie.
I am optimistic about the final victory of democracy.
Eine Ausstellung in München erinnert daran, mit Fotografien, Texten und Auszügen aus Manns berühmten Radioansprachen. Das Ganze in einem stilisierten Nachbau seines Hauses im kalifornischen Pacific Palisades. Literaturhausleiterin Tanja Graf.
Wir fanden einfach, dass es sehr gut in diese Zeit passt, am Beispiel Thomas Manns zu zeigen, dass der Demokratiebegriff ständig erneuert werden muss, dass er verteidigt werden muss und dass man sich dafür einsetzen muss, dass der demokratische Gedanke in dem Sinne, wie er für uns vielleicht selbstverständlich geworden ist, eben es nicht mehr ist.
Die Ausstellung schlägt auch einen Bogen zur Gegenwart und fragt, wie wir Demokratie stärken können. Thomas Mann, Democracy Will Win. Bis zum 4. Oktober ist die Ausstellung im Literaturhaus in München zu sehen.
Sommer 1925. Am äußersten Rand der Weimarer Republik gründet eine Gruppe engagierter Lehrer ein reformpädagogisches Internat auf der Insel Jüst. Mit eigenen Gärten, Seewasseraquarien und Theaterhalle. Schule am Meer heißt der Roman von Sandra Lübkes, den sie heute auf Borkum vorstellt. Im Zentrum steht die jüdische Lehrerin Annie Reiner. Als die Nationalsozialisten an die Macht kommen, muss sie gehen und findet im Tessin eine neue Heimat. Von dort aus erinnert sie sich.
Ich habe in vielen Ländern gelebt, an vielen Orten, in großen Städten, mitten im Wald und sogar auf einer kleinen Insel im Meer. Nun nenne ich das kleine Steinhaus am See mein Zuhause.
Sandra Lübkes liest heute aus ihrem Roman Die Schule am Meer um 19.30 Uhr in der Inselkirche auf Borkum, morgen auf der Insel Wangerooge, übermorgen in Horumersiel.
Unsere Literaturtipps von und mit Susanne von Schenk.
Deutschlandfunk Kultur. Mein Arkadien.
Ja, was sind Ihre Sehnsuchtsorte, Ihre Paradiesorte? Was ist Ihr Arkadien? Das haben wir in den letzten Tagen Autorinnen und Autoren gefragt. Und heute geht die Frage an den Schweizer Schriftsteller Peter Stamm. Also, was ist Ihr Arkadien?
Hier fängt etwas an. Bei den zwei riesigen Linden, die links und rechts der alten Holzbrücke stehen, die erst als offener Steg vom Hochwasserdamm über die Vorauen zum Fluss und von dort als dunkler Holzkasten über das Wasser führt. Hier fängt etwas an mit einem Gefühl von Kälte und Feuchtigkeit, die die Konturen eines Körpers umreißen. Zwei Sätze aus einem Romanprojekt, das von diesem Ort im Thurtal ausgehen sollte, eine halbe Fahrradstunde vom Dorf entfernt, in dem ich aufgewachsen bin, nahe der Autobahn und schon mit dem Blick auf den Ottenberg, an den das Dorf gebaut ist. Ich weiß nicht, was es mit dieser Stelle auf sich hat, aber sie hat mich immer angezogen. Mehr noch, sie ist ein magischer Ort für mich. Oft, wenn ich mit dem Auto daran vorbeikomme, halte ich an und rauche eine Zigarette im Schatten der Linden. Es ist ein Ort der Ruhe, ich bin dort zugleich daheim und unterwegs auf dem Weg nach Hause oder weg von da. Das Romanprojekt beginnt mit Wahrnehmungen, Farben, Geräuschen, Lichteffekten. Das allgemeine Rauschen ist so leise, dass es sich schwer beschreiben lässt. Hell ist es, wie das Geräusch von Reifen auf Asphalt. Und daraus erhebt sich immer wieder eine Stimme, an- und abschwellend, das dunkle Brummen eines Kleinflugzeugs, eines Traktors, das Knattern eines Dieselmotors. Irgendetwas beunruhigt die Vögel, aber nur für kurze Zeit. Die Krähen sind weit entfernt, bis auf eine, nein, zwei sind es. Jetzt erst begegnen wir dem Menschen, der dies alles wahrnimmt, einem nackten Mann in einem frisch gepflügten Feld, Adam oder ich selbst. Vor 5 Jahren habe ich zum letzten Mal eine Notiz zu diesem Projekt gemacht. Ich hatte vor, mich nackt in das Feld zu legen und zu schauen, was geschieht. Ich habe es nie getan, aber der Ort hat seine Magie behalten. Jedes Mal, wenn ich mit dem Zug daran vorbeifahre, muss ich aus dem Fenster schauen. Vergesse ich es einmal, weil ich ins Schreiben vertieft bin oder in einem Buch, kommt es mir vor, als hätte ich etwas verloren.
Nackt im Feld oder auf einer Wiese, Peter Stamm über seinen Sehnsuchtsort, sein Arkadien. Wir haben 6 Autorinnen und Autoren gefragt nach ihrem Sehnsuchtsort. Judith Herrmann war auch dabei, Marion Poschmann. Alle Sehnsuchtsberichte, die stellen wir für Sie noch zusammen. Dann werden Sie die alle finden auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de, dann unter dem Stichwort Arkadien.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Der Maler und Zeichner, Musiker und DJ Jean-Michel Basquiat, der ist nur 27 Jahre alt geworden. 1988 ist er gestorben. Was er gemacht hat, das inspiriert aber und fasziniert bis heute Künstler und Autoren. Jetzt gibt es eine Graphic Novel, die von Basquiat erzählt. Und Eva Hepper hat sich dieses Buch für uns angesehen. Seien Sie uns willkommen, Frau Hepper.
Ja, schönen guten Morgen.
Können Sie uns vielleicht mal zum Anfang, zum Einstieg erzählen von einem typischen Bild aus diesem Buch?
Ja, eigentlich ist das Titelbild schon eine typische, ziemlich perfekte auch Illustration zu Basquiats Leben. Da sehen wir den Künstler oder wir sehen einen Mann, wir wissen ja noch nicht, wer es ist, einen Bürgersteig entlanglaufen, so mit wehendem Mantel, eine Zigarette zwischen den Fingern. Der Blick fällt so eigentlich vor ihn auf den Bürgersteig, aber vielleicht geht er auch mehr nach innen. Und wirklich spektakulär ist jetzt sein Schatten, der auf die Hauswand fällt. Das ist so eine Seitenansicht. Denn der zeichnet nicht seine realen Umrisse nach. Der ist stattdessen eine ganz eigene, ganz autonome Figur. Und man kann sie erkennen als eine Figur aus Basquiats Bildern, so mit überlangen Armen und einer Grimasse. Das ist ein ganz typisches Motiv. Und die Botschaft dieser Illustration, das fand ich eben so überzeugend, die vermittelt sich unmittelbar. Denn die Kunst Basquiats folgt ihm auf Schritt und Tritt. Sie ist quasi sein Schatten, er ist vielleicht seine Kunst. Und ich brauche dafür jetzt viele Worte und dieses Bild zeigt das so auf einen Blick. Mhm. Das wäre vielleicht eines der typischen.
Und mit dem Bild geht man hinein in diese Geschichte, mit diesem Titelbild. Julian Wohleu heißt der Autor, der sich diese Geschichte ausgedacht, zusammengestellt hat. Wie geht er das an, diese Geschichte, wozu ja das Leben gehört, die Kunst gehört? Wie hat er das aufgebaut?
Er setzt quasi eine Klammer, in der diese Lebens- und Kunstgeschichte sich so entfaltet. Und diese Klammer, dieser Rahmen, das ist der Drogentod Basquiats. Und wir sehen ihn hier bereits auf den ersten Seiten auf dem Bett liegen, neben sich das Drogenbesteck. Das ist eine Aufsicht. Wir gucken so von oben auf diese Szene. Und neben dem Bett flimmert der Fernseher. Das ist noch die Zeit, in der der noch flimmerte, wenn kein Programm mehr kam. Und aus dem Fernseher klettert jetzt eine Figur. Und im Dialog mit dieser Figur, das ist tatsächlich auch ein Bild, was er gemalt hat, erinnert sich Basquiat nun an sein Leben, also an seine Kindheit mit einer psychisch kranken Mutter, an sein Weglaufen von zu Hause als Jugendlicher, dann so die ersten Erfolge als Graffiti-Künstler. Damals hat er eine Gruppe gegründet mit einem Schulfreund, Samo, mit der ist er sehr aufgefallen. Und was dann folgt und sich hier so erzählerisch entfaltet nach und nach, das ist eben der Durchbruch in der Kunstszene. Basquiat wird ja zum ersten schwarzen Superstar in einer eigentlich ja weißen New Yorker Kunstwelt. Seine Ausstellungen sind immer ausverkauft, das große Geld fließt. Aber er wird nicht glücklich und das Ringen hier, das spielt eine große Rolle um die eigene Identität, gerade auch als schwarzer Künstler in diesem weißen Umfeld. Die Drogensucht, dieser wahnsinnige Erfolg, der das große Überfordertsein auch mit sich bringt, das wird hier erzählt. Und die Graphic Novel endet dann aber eigentlich, wie sie beginnt, nämlich mit dieser Aufsicht auf das Bett, wo der Künstler liegt, der gerade eine Überdosis eingenommen hat.
Wenn Sie von diesen Bildern erzählen, habe ich den Eindruck, das ist eine ganz dichte Erzählung, eine atmosphärische, eindringliche Erzählung. Aber bleibt das tatsächlich so, wenn sie auch über diese verschiedenen Themen durchgeht?
Ja, und das fand ich so faszinierend. Und es liegt auch daran, dass man dieser Kunstszene so nahe kommt und auch ziemlich tief eintauchen kann, auch in die Zeitgeschichte eben. Denn man merkt, da war wirklich was los damals in New York in den späten 70ern und den frühen 80ern. Und Basquiat begegnet, wie das eben in seinem Leben war, Keith Haring. Er arbeitet zusammen mit Andy Warhol. Er trifft Madonna, mit der er auch kurz zusammen war. Und die Nächte hier in dieser Graphic Novel, die spielen entweder im Atelier oder in legendären Clubs wie dem Mud Club oder dem CBGB. Dort spielten erstmals die Talking Heads. Die haben natürlich hier auch ihren Auftritt. Also dieses ganze Gebräu, diese Hip-Hop, Avantgarde, Punk, Graffiti, all das Brodeln, das wird hier sehr unmittelbar erfahrbar. Und mittendrin ist eben dieser Jean-Michel Basquiat, der das auch alles mit antreibt, der auch Musik macht, Sie haben es gesagt, der Jazz-Fan ist, der berühmt werden will. Und das hat was sehr Energetisches, was sich sehr, sehr gut vermittelt. Und die Schattenseiten, die werden allerdings, die kommen auch nicht zu kurz. Also auch das bekommt man mit, was das bedeutet dann, dieser große Ruhm.
Und vermittelt sich das auch so toll, weil die Bilder von Sören Mosdahl, dem Zeichner dieser Graphic Novel, weil die durchgängig die Qualität haben, dieses Titelbildes, was Sie uns am Anfang geschildert haben?
Ja, die haben wirklich durchgängig die Qualität. Man kann sagen, das ist irgendwie eine kongeniale Mischung hier, der Autor und der Zeichner. Das sind ganz tolle Bildfindungen. Es sind so durchwegs immer sehr grelle Farben. Diese Panelstruktur, dieses Raster, das ist immer quasi aufgebrochen. Man hat mal Aufsichten, Seitenbilder. Es ist alles oft schräg gestellt. Die Perspektive wechselt ganz viel. Was mir sehr gut gefallen hat, dass auch Figuren aus den Kunstwerken auftauchen. Also nicht nur die von Basquiat, diese Figuren, sondern man sieht dann auch diese Strichmännchen von Keith Haring oder diese etwas poppigeren, so dicke Männchen, die Kenny Scharf damals gemalt hat, ein anderer Graffiti-Künstler. Und die gehen quasi so mit ins Nachtleben. Also wenn die so nachts losziehen, dann sind die auch dabei und haken sich unter. Und das ist unheimlich virtuos eingesetzt. Und das wirkt so vielleicht, wenn man es ins Ganze sieht, ein bisschen wie so ein Fiebertraum, weil es eben auch so grell ist, die Gesichter zerfließen zum Teil, dann ist klar, okay, wir sind hier in einer Drogenwelt. Und dieses Dichte, Schnelle, aber auch eben das Mitreißende, das wird hier perfekt eingefangen, im ganzen Setting, in den Bildern und auch in dem Text.
Eine Art Fiebertraum. Basquiat, ein Buch, eine Graphic Novel von Julian Wolloy, der hat den Text geschrieben. Sören Muster, das ist der Zeichner dieser Graphic Novel. Das Ganze hat Julian Wolloy selbst übersetzt ins Deutsche aus dem Englischen. Im Karsen Verlag ist das Buch erschienen mit 136 Seiten. 20 Euro ist der Preis. Besten Dank an Eva Hepper.
Deutschlandfunk Kultur. Lyrischer Tageskommentar.
Wir sind im Lyriksommer hier in unserem Programm und da fragen wir auch Dichterinnen und Dichter, wie sie mit ihren Mitteln kommentieren, was passiert in unserer Welt. Hier ist so ein lyrischer Kommentar von Maren Kames.
Die Vereinigten Staaten von Amerika. Denn dein ist das Land und die Macht und die Geltungsmacht. Dein ist der Twitter-Feed. Und dein ist der Schwanz und der Rant und der Pussy-Grab. Dein ist das Banner und dein ist der Ban. Dein ist das Handicap. Dein sind die Wasserwerfer. Denn dein ist die Angst und die Angst und die Statusverlustangst. Denn dein ist das Geld und das Geld und das Spielzeuggeld. Dein ist die White Supremacy. Denn dein ist die Diskriminierungsregie. Die Militarisierungsmanie. Survival of the Patriarch Idiotie. Superspread the World Fantasie. Die Omnipräsidenzideologie. Dein ist das IGIT und dein ist das I. Dein ist die Anti-Impulskontrolle, denn dein ist die Drohgebärdensprache. Dein ist der rhetorische Kollateralschaden, denn dein ist der Dachschaden und dein ist der Dachschaden. Dein ist die Nichte, die sagt, Angela Merkel ist intelligenter als du. Dein ist der Erfrauen, komm ich schon gar nicht klar, Dude. Du bist der Dude und du bist der Dude. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des gelbstrahlenden Potus. In Ekligkeit. Samen. Dein ist die Fallhöhe. Von hier wirst du kommen zu richten die knienden Footballspieler. Denn dein sind die knienden Powercops. Dein Match war auf diesen Bordstein gesetzt. Shut up und dribbel dich vom Acker. Denn dein Time ist up.
Warum geht die Autorin Helga Schubert so heftig los auf ihre Kolleginnen Sarah Kirsch und Christa Wolf? Das fragen wir uns seit dem Wochenende. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat einen Text über eine Begegnung mit Helga Schubert veröffentlicht. Und da nennt sie ihre früheren Freundinnen Christa Wolf und Sarah Kirsch unter anderem SED-Schriftstellerinnen und auch SED-Funktionärinnen. Die 80-jährige Helga Schubert, die hat in diesem Jahr den Bachmann-Preis bekommen. Da war sie als sehr sympathische, grundfreundliche, kluge Frau zu erleben. Umso mehr staunen wir hier in der Redaktion jetzt über ihre Attacke gegen ihre Kolleginnen. Wir reden darüber jetzt mit Thorsten Arendt. Er leitet das Literaturhaus Leipzig, kennt sich sehr gut aus mit der Literatur aus und über die DDR. Guten Tag, Herr Arendt.
Guten Tag, hallo.
Was sagen Sie denn zu diesem Vorwurf von Helga Schubert? Fangen wir vielleicht mal mit Sarah Kirsch an, das sei eine SED-Schriftstellerin und Funktionärin gewesen.
Also sie war SED-Mitglied. Wenn Helga Schubert ihr das vorwerfen mag, dann ist daran nichts zu kritisieren. Aber Funktionärin, so haben wir sie mindestens damals nie wahrgenommen. Sie war eine kritische Autorin, wie Christa Wolf auch, wie Helga Schubert auch, wie viele andere. Und bei Sarah Kirsch war klar, sie hat 1976 den Aufruf gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann unterschrieben, hatte vorher schon Ärger und danach Ärger und ist dann sehr schnell, 77 glaube ich, aus der DDR weg in die Bundesrepublik gegangen. Also so ganz klar würde mir das nicht logisch erscheinen, sie als eine Funktionärin zu bezeichnen. Ich weiß auch nicht, ob sie jemals in der SED eine Funktion hatte. Also für uns als Leser damals war sie eine Dissidentin.
Ja. Das ist ja bei Christa Wolf anders. Die hatte ja durchaus Funktionen in der SED, nicht wahr?
Hatte sie, aber bis 75. Ne? Dann fiel sie da irgendwie aus allen Ämtern raus und war da wahrscheinlich als eine wirklich junge Autorin so naiv und zugleich aber auch kritisch, dass sie die Spielregeln einfach gar nicht mitspielen wollte und dann auch mit allen Konsequenzen leben musste. Das dem vorausging, was wir ja dann nach 89 erfahren haben, dass sie um 1960 herum auch für, als informelle Mitarbeiterin für die Stasi gearbeitet hat. Das macht sie, sagen wir mal, angreifbarer, ja. Aber auch das lag natürlich schon sehr, sehr lange zurück. Ne?
Und wenn Sie jetzt sagen, diese Vorwürfe sind entweder nicht haltbar oder sie liegen, wie in dem Fall, jetzt sehr lange zurück, wie verstehen Sie dann jetzt diese Attacke von Helga Schubert gegen die beiden verstorbenen Kolleginnen?
Ich kann nicht genau sagen, nicht haltbar. Das wird Helga Schubert weiß vielleicht genaueres, weiß mehr. In unserer Wahrnehmung war natürlich Christa Wolf auch in den 80er Jahren eine Autorin, die kritisch mit den Mächtigen umging, deren Bücher dann bei Luchterhand eher erschienen als in der DDR und in der DDR im Falle von Cassandra eben um diese vielen Stellen bereinigt, wo dann immer drei Punkte standen und man wusste dann als junger Mensch, war damals Student, darüber so halbwegs Bescheid, dass Christa Wolf irgendwie durchkämpfen musste, dass im Aufbauverlag überhaupt drei Punkte gesetzt wurden, um zu markieren, dass da irgendwas gestrichen ist. Ja. Mhm. Das kann man heute irgendwie lächerlich finden, aber damals waren das vermutlich heftigste Kämpfe. Ja.
Aber nochmal zurück zu der Frage, warum greift Helga Schubert jetzt, also Sie haben gerade gesagt, vielleicht weiß sie mehr, was könnte das denn sein?
Darüber kann ich ja schlecht spekulieren. Also Helga Schubert sagt, dass Christa Wolf sehr freundlich mit ihr umgegangen ist. Als sie als 35-Jährige eine Krebserkrankung hatte, ist sie in das Krankenhaus gekommen, hat sich sehr um sie gekümmert, ihr Bücher mitgebracht. Die Namen, die sie nennt, das waren Bücher, die nicht in der DDR gedruckt waren. Und hat ihr dann in Neumädel ein Quartier gegeben, dann geholfen, ihr ein Haus zu finden. Für dieses Haus hat Helga hat Sarah Kirsch auch noch Geld vorgeschossen, damit sie es kaufen konnte. Sagen wir mal, das klingt sehr freundschaftlich und frauenfreundschaftlich. Wo es dann zum Bruch gekommen ist, das kann eigentlich nur Helga Schubert beantworten. Sie macht ein bisschen Andeutung, dass Gerhard Wolf irgendwie schuld ist, dass die Häuser abgebrannt sind, aber sein eigenes Haus, also das mit Christa Wolf und sein Haus, ist abgebrannt und das danebenstehende von Helga Schubert auch. Sagen wir mal, böswillig war es ganz sicher nicht. Ja.
Was ich ja auch interessant finde, dass Helga Schubert Christa Wolf auch vorwirft in diesem Text, der jetzt in der FAZ erschienen ist, dass Christa Wolf 1989 den Aufruf für unser Land unterstützt hat. Das war ein Aufruf Dezember 89, glaube ich, der für einen eigenständigen Weg in Ostdeutschland geworben hat, gegen einen schnellen Anschluss an die Bundesrepublik argumentiert hat. Ja, was sagen Sie oder wie verstehen Sie diesen Vorwurf, den heute 30 Jahre danach zu erheben?
Den hat sie bestimmt früher auch schon erhoben, diesen Vorwurf. Da über diesen Aufruf gab es schnell Auseinandersetzungen und man muss sich einfach nur die gesellschaftliche Situation vergegenwärtigen. Honecker war abgetreten und alles war im Umbruch und niemand in der DDR wusste genau, in welche Richtung es sich entwickeln würde. Und im Moment, als dieser Aufruf zustande kam, war er auch etwas, was ganz klar den SED-Mächtigen etwas entgegensetzen wollte. Und viele Leute haben da unterschrieben aus dissidentischen Kreisen. Ein paar Tage danach oder vielleicht sogar am Folgetag hat selbst Egon Krenz dann unterschrieben. Damit war dieser Aufruf total diskreditiert.
Der damalige SED-Chef dann.
Der war SED-Chef geworden als Nachfolger von Honecker. Und das hat damals, so wenn ich das richtig erinnere, auch Christa Wolf extrem böse kommentiert und gesagt, damit ist dieser ganze Aufruf kaputt und denunziert. Wenn ich es richtig erinnere, Helga Schubert ist zum demokratischen Aufbruch gegangen, einer Partei, die dann in der CDU aufgegangen ist. Sie hat diesen Aufruf ganz sicher nicht unterschrieben und hat dazu eine kritische Haltung. Mhm. Die muss man, glaube ich, auch haben. Aber als er zustande kam, war es vielleicht noch eine kühne Tat, die gegen die SED gerichtet war. Nur von heute aus sieht es nicht mehr so aus. Und wahrscheinlich hat Christa Wolf ihre Unterschrift wenig später auch bedauert. Ja.
Die Angriffe, die Vorwürfe von Helga Schubert gegen Sarah Kirsch und Christa Wolf. Wir haben darüber gesprochen mit Thorsten Arendt vom Literaturhaus Leipzig. Vielen Dank an Sie.